läuft auch schon. Und da unten kannst du regulieren, wie laut der Kopfhörer ist. Unten rechts oder links ist so eine kleine Buchse.
Ja.
Da kann man das einstellen.
Ja,
genau.
Hier geht's lauter, leise.
Ja, ist doch super.
Genau, manchmal hocken Leute da, die DJs sind und nichts mehr hören. Dann ist es auf 10.
Echt?
Ja,
echt?
Ja, ja, ja. Servus zu Kurz und Knapp, dem Basketball-Podcast. Ich bin Uli Knapp und das ist Folge Nummer 3. Diesmal zu Gast Beate Wagner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Also wir können direkt eigentlich loslegen, gell? Unbedingt. Du brauchst wahrscheinlich gar keine Anlaufphase. Das ist doch schön, ja? Ich habe ein paar Fragen auch dabei von Leuten, die den Podcast hören. Okay, ehrlicherweise sind überwiegend Freunde von mir noch. Mhm. Aber vielleicht werden es ja mehr, die auch in der Situation sind, dass entweder sie Kinder haben oder Kinder, die sportlich aktiv sind und vielleicht auch talentiert. Da würde ich dann später dazu kommen. Aber das finde ich ganz schön, dass wir da was haben, Futter.
Ja.
Ich würde tatsächlich ganz gerne einsteigen, indem ich dich mal frage, Beate, wie würdest du dich denn selber charakterisieren und vorstellen, wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich? Mhm. Also jemand, der nicht die Doku gesehen hat, der nicht das Buch geschrieben hat, was sagst du dann?
Ja, also das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir jetzt in den letzten Jahren zunehmend öfter mal auch überlegen musste oder auch selbst überlegt habe, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Oder was ist das Wichtigste, wenn ich nur 3 Punkte sagen könnte, was mich ausmacht? Und ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass ich auch immer erstmal sagen würde, dass ich Journalistin bin, dass ich Ärztin bin, dass ich seit 20 Jahren schreibe. Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch sagen, dass ich eben 2 Kinder habe, die mich und meinen Mann auf eine besondere Reise mitgenommen haben in den letzten Jahren.
Bis zum Weltmeistertitel 2023, wo ihr komplett dabei wart. Reise trifft's ganz gut. Und ich habe ein Buch gelesen, Glanz in ihren Augen. Also mich hat's sehr gefesselt und wenn ich mal nicht schlafen konnte, dann wusste ich, was ich jetzt lese. Also das komme ich gut voran damit und bin dann auch gut durchgekommen. Allerdings, viele Leute kennen ja nur die Doku.
Mhm.
Bist du dann manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn du merkst, ja, die Doku, aber übrigens, da gibt's auch ein Buch, wo das noch viel ausführlicher beschrieben wird und auch noch aus einer anderen zusätzlichen Perspektive?
Nein, bin ich nicht. Also erstens war mir das auch klar, dass das sich so entwickeln würde. Also als das Buch rauskam, lief ja sozusagen die Produktion noch. Die ist ja dann im Dezember erschienen, die Doku. Mir war klar, wenn die Doku kommt, dann wird mein Buch erstmal abgeschrieben sein. Aber die Reihenfolge war so ja ganz gut. Also ich denke, wenn das Buch später erschienen wäre nach der Doku, dann hätte ich gar keine Chance gehabt. Aber so war es in Ordnung. Und ich meine, ich möchte mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich bin die Mutter, ne? Nee, das ist, finde ich, auch wichtig, das einzuordnen. Also mir ist das Buch sehr wichtig. Für mich ist das eine ganz tolle Sache, dass ich das gemacht habe. Aber so eine Doku, da kann ich nicht mithalten, das ist klar.
Ist eine andere Ebene, weil andere Bildebene. Und es ging ja auch sehr lang, der Prozess, dass die Jungs begleitet wurden und ihr auch. Und die hingen ja auch bei euch zu Hause ab. Das Kamerateam sind da in den entscheidenden Momenten dabei. Auch als ihr dann zum Beispiel nach dem WM-Titel im Spätsommer damals 2023 die Jungs verabschiedet, also die Weltmeisterschaft ist errungen, das sogenannte Wunder von Manila vollbracht, dann war die große Feierei und dann geht's wieder zurück in die USA und man merkt ja diesen Schmerz und damit fängt das Buch ja auch an.
Ja.
Es fängt ja mit diesem Abschiedsschmerz an und diesem Kater und so weiter. Kannst du dich nochmal zurückbeamen, so ungefähr in diesen September 2023, wie das war, als die Jungs dann abziehen und das Leben geht irgendwie wieder weiter, aber der Rausch ist vorbei und der Kater ist da.
Ja, das war tatsächlich so ein bisschen so ein Gefühl. Also auch wie ich das in der ersten Szene beschrieben habe, man saß da oder Axel und ich saßen da in der Küche. Überall waren noch sozusagen die Reste zu sehen. Also wir haben ja dann auch immer ganz viele Klamotten, die noch irgendwo hingebracht werden müssen oder eingeräumt werden müssen oder die man nicht mehr braucht. Also die Jungs speziell, das lag da alles rum. Und ja, ich habe mich ganz erschöpft gefühlt und natürlich erfüllt, aber auch wirklich erschöpft von diesen Wochen, die da waren. Und es war tatsächlich ein Prozess, in den Alltag wieder reinzukommen.
Und wie ist er gelungen, der Prozess?
Gut, also besser als ich gedacht habe, vor allen Dingen, weil es dann einen schönen, ganz organischen Übergang gab. Es gab dann auch Anfragen, dann habe ich erste Lesungen gehabt und dann kam auch richtig viel tolles Feedback. Da habe ich natürlich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mir das natürlich gewünscht, aber ich habe mir das nicht ausgemalt, weil ja, es hätte ja auch anders kommen können. Oder also ich habe nicht erwartet, wie toll das wird. Und das war dann ein schöner Übergang. Ja, und dann ging es ja auch schon wieder los. Also dann, es gibt ja immer nur ganz kurze Verschnaufpausen.
Also mit deinem normalen Job, mit deiner Arbeit, mit Artikeln, die du abliefern musst, beziehungsweise anderen Deadlines, die einzuhalten sind, all das dann wieder.
Genau, also das hat sich auch ein bisschen verändert, möchte ich sagen. Ich habe auch ein bisschen meine Arbeit verändert. Also so diese ganz, ja, Daily-Sachen habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Tisch, Gott sei Dank. Und habe dann aber noch eine andere Buchproduktion gehabt. Aber ja, das wollte alles miteinander organisiert werden, wie wir das jetzt unterkriegen. Und es ist bis heute eigentlich so, dass ich da also versuche, mein journalistisches Dasein oder Autorinnen-Dasein mit dem Family-Business zu verbinden.
Family-Business, ja. Genau, also dann die Rückkehr in diesen Alltag wieder, stelle ich mir sehr schwierig vor, die Jungs wieder loslassen. Aber gut, du kannst sie ja immer wieder besuchen, das machst du ja auch. Das machst du ja auch zu Recherchezwecken fürs Buch zum Beispiel oder hast es getan. Ist da noch was geplant? Gibt's einen zweiten Teil?
Ich bin dabei, ja, sozusagen einen Follow-up zu entwickeln. Das ist aber noch in der Mache. Also da würde ich noch gar nicht so viel weiteres zu sagen wollen, weil ich da auch noch drauf rumdenke, in welcher Form ich das am besten mache.
Aber das ist doch gut.
Ja,
ja, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Wunderbar. Ich habe einige Fragen bekommen von Leuten, denen ich erzählt habe, dass du der nächste Gast bist bei mir im Podcast. Da wollte ich einfach wissen, habt ihr Fragen? Und natürlich, es hat ungefähr 3 Minuten gedauert, dann kam die Antwort. Und es sind unterschiedliche Charaktere. Naja, es sind sogar in dem Fall alles Eltern, die entweder noch sehr kleine Kinder haben oder ein sehr kleines Kind oder auch schon ein bisschen älteres Kind, so 4. Klasse, spielt schon, also fangen wir mal mit dem an. Das ist der Elias und sein Vater Thomas und seine Mama Conny, die haben mir geschrieben. Also das Kind ist sportbegeistert, spielt Basketball. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, auch durchaus gut Basketball. Und dann kam die Frage eben von einer Basketballmama, in dem Fall Conny, wie oft gab es denn Konflikte zwischen Schule und sportlicher Karriere in der Jugend bei deinen Jungs jetzt und eben ihrer Laufbahn?
Ich würde zu dem Thema sagen wollen, dass es durchaus Themen gab, die zu koordinieren waren zwischen Schule und Basketball und natürlich mit zunehmenden Trainingsphasen immer mehr. Aber Probleme hatten wir ehrlich gesagt nie. Ich glaube, da haben wir auch großes Glück gehabt, dass beide Jungs das einfach sehr gut miteinander verbinden konnten. Moritz hatte ein bisschen mehr Stress, weil der auf einer sehr ambitionierten Schule, sage ich mal, war. Also die Lehrer dort waren teils sehr ambitioniert. Also der hat sich mitunter strecken müssen, aber das lag eher an dem Außen. Das nehme ich auf meine Kappe, dass ich da diese Schule ausgewählt habe. Aber prinzipiell würde ich sagen, haben wir Glück gehabt. Und wenn ich jetzt gefragt werde, wie man mit solchen Problemen eventuell umgehen könnte, ich glaube, das Erste ist immer Kommunikation. Also mit den Lehrern, mit den Trainern, mit dem Kind, alle reinholen, auf den Tisch packen und alle, ja, auf Augenhöhe ansprechen.
Auf Augenhöhe ansprechen,
absolut,
okay.
Ja.
Das heißt, auch dem Trainer so begegnen, er ist jetzt hier der Chef in dem Fall und auch den Lehrern, das ist euer Bereich, ihr seid zuständig erstmal.
Explizit auch mit dem Trainer nicht zu sagen, das ist so, möchten wir das machen und du hast das umzusetzen, sondern wirklich, ich hatte da auch eine lehrreiche Diskussion vor kurzem mit einem sehr guten und engen Trainer von den Kindern von früher und der hat mir auch nochmal so gesagt, wie das aus Trainerperspektive ist und ich habe ihn dann so gefragt, was brauchst du denn als Trainer oder was ist wichtig für die Elternarbeit, weil da gibt es ja auch ganz oft Probleme und er sagt, naja, auf Augenhöhe eine Zusammenarbeit und eben auch ein Vertrauensvorschuss. Ja, weil wenn die Eltern immer reinfunken und sagen, ja, jetzt muss er aber spielen und du hast ihn nicht spielen lassen, also der Trainer denkt sich ja was dabei, ne? Und diesen Vertrauensvorschuss muss es geben, dem Trainer gegenüber, den Lehrern gegenüber und natürlich auch immer im Kontakt mit dem Kind bleiben. Also das, finde ich, ist das Wichtigste. Wie fühlst du dich damit? Ist das jetzt gerade zu viel? Müssen wir da einen Schritt zurücktreten?
Und bei den Lehrern, da gibt es ja auch im Buch zum Beispiel eine Situation, wo du dich bedankst bei denen, die das Frühtraining auch ermöglicht haben, weil das natürlich sehr anstrengend ist. Also klar, man braucht einen Trainer, der bereit ist, das in der Früh zu machen und dann braucht man auch eine verständnisvolle Lehrkraft, die weiß, okay, der kommt jetzt gerade vom Training, vielleicht frage ich ihn nicht um 8 Uhr in der Früh aus, vielleicht verschone ich den so ein bisschen. Sind das so Entgegenkommen, die man braucht, damit es irgendwie geht?
Ja, das war eine ganz große Hilfe, dass wir da also auf allen Seiten ja dann Leute hatten, die das verstanden haben, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass jeder auch einen Kompromiss machen muss. Und das war dann auch von Schulseite ganz toll. Die haben dann also Moritz zum Beispiel komplett vom Schulsport befreit, weil der Direktor wusste, er macht so viel Sport morgens, abends, am Wochenende. Der Schulsport ist jetzt hier nicht entscheidend. Und das war ein Entgegenkommen,
Was hat er denn für eine Note bekommen?
Der hat gute Noten gehabt, ja.
Aber im Sport meine ich
auch. Ja, im Sport auch. Trotzdem, ja.
Trotzdem, okay. Also er hat dann quasi die Sachen schon gemacht, die man machen
musste.
Ja,
natürlich, er musste ja alles machen. Ja, aber er musste jetzt nicht irgendwie ein Völkerballturnier mitmachen, wenn er eigentlich was anderes an dem Tag zu tun hatte. Ja.
Verstehe. Ja, okay. Das ist klar. Okay. Ja. Genau, das war eine Frage. Auch eine Frage, beschreibst ja auch schön diese Spieltage, wenn man dann in der Halle ist bei den Jugendturnieren. Was war so dein Beitrag zum Turnierbuffet?
Ich glaube, wir haben alles einmal durchgehabt. Also ich war, oh Gott, da muss ich jetzt lange überlegen. Ich habe schon lange nicht mehr wirklich so Kuchen gebacken, aber ich habe, glaube ich, immer gerne Kuchen gebacken. Ach, wir haben alles gemacht. Wir haben auch dann so einen speziellen leckeren Nudelsalat mit Pesto gehabt und Pinienkern, den habe ich oft gemacht. Ja, also wir haben das aber so ein bisschen außer la Menge. Also ich hatte jetzt nicht so ein Buch, wo drin stand, letzte Woche haben wir Kuchen gebacken, diese Woche machen wir, nee, das war eher spontan.
Es soll gut schmecken und es soll leicht verdaulich sein und schnelle Energie liefern.
Also ganz genau.
Nudelsalat,
genau,
mit Pesto, genau, und Pinienkern, das, ja, ist ja Parade.
Ja, Beispiel. Lecker. Ja,
genau. Sehr gut, okay, war gut. Ja, und dann natürlich auch eine Szene, sowohl im Buch als auch in der Doku, wo du beschreibst, wie da bei dir das umgeschwenkt hat von Moritz ist beim Fußball, spielt Fußball, begeistert Fußball, und dann irgendwann immer dieses Draußensein bei jedem Wetter, am Samstagmorgen sich einen abfrieren und so weiter, mit den anderen Eltern sich vielleicht verbünden oder nicht, oder connecten oder nicht connecten. Und dann warst du heilfroh, dass es vom draußen in den Drinnensport ging, in den einzig wahren Hallensport sozusagen.
Ja.
Die Flucht vor dem Sauwetter, die ist geglückt. Was hättest du denn gemacht, wenn der Moritz jetzt sagt, nee, ich spiele weiterhin auch bei minus 10 Grad Fußball draußen?
Ja. Natürlich sage ich jetzt, dass ich ihn auch da weiter unterstützt hätte. Aber ich muss nochmal sagen, im Grunde finde ich das sehr absurd. Ich bin sehr gerne draußen. Also ich liebe Natur und ich liebe draußen sein. Und das ist schon ein bisschen komische Entwicklung, dass ich dann den Hallensport da so vorgezogen habe. Aber es war, ja, erstmal, und das muss ich auch nochmal sagen, das war meine Seite. Aber warum hat er den Sport gewechselt? Das war nicht ausschlaggebend, dass ich da auf dem Platz stehen musste, sondern es war so sozusagen ein Auslöser. Aber es kamen ja noch andere Sachen dazu. Also er war eben auch im Basketball sehr gut. Er war sehr groß schon. Und ich würde sagen, da waren eher die sportlichen Sachen, die natürlich noch wichtiger waren. Oder was er auch einfach wollte, ja. Mhm. Das hat er dann auch selber entschieden. Also er hat eine Zeit lang dann noch parallel gespielt und irgendwann hat er entschieden, er bleibt beim Basketball.
Also dieser innere Antrieb des Kindes ist auf jeden Fall ganz wichtig. Da müssen Sie drauf, ja, hören. Also alle müssen drauf hören. Aber du beschreibst ja auch im Buch, dass es dann einen blöden Moment gab, wo ein Fußballtrainer angezweifelt hat, das ist nett umschrieben, dass Moritz überhaupt in die Altersklasse gehört, weil er halt so groß ist und er hat so getan, als hättet ihr den Spielerpass gefälscht sozusagen.
Ist ja
sowas immer noch dann präsent bei dir?
Ja, das ist sehr präsent. Das ist natürlich, also ja, jede Mutter will ihr Kind schützen und da ist man ja auf Hab acht. Und ich habe das, glaube ich, in der Rückschau auch nochmal verstanden, dass ich das, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch gemacht habe, weil, wie gesagt, meine beiden Kinder waren von Geburt an sehr groß und ich bin auch sehr groß, mein Mann auch. Und mir war klar, dass es auch, also ich habe das ja selber erlebt, dass es auch Sprüche geben wird, dass auf diese Größe angesprochen wird. Und ich hatte dann auch darüber gelesen, zum Beispiel, dass Kleinkinder, die sehr groß sind, eben auch schnell überfordert werden. Ja? Die sehen schon aus wie Vierjährige und können gerade, also sind gerade zwei oder zweieinhalb, können gerade sprechen so ungefähr. Und da war ich sehr alert und war immer auf Hab-Acht-Stellung. Und deswegen hat mir diese, ja, ich würde fast sagen, das war so eine Mobbing-Situation und dann auch noch vom Trainer, hat mir gar nicht gefallen. Und was gut war, ich glaube, Moritz hat das gar nicht mitgekriegt. Er war auf dem Platz, der hat gespielt. Aber ich habe das natürlich genau mitgekriegt. Und das war für mich so der Moment, wo, ja, also ich meine, der steht nur deswegen auf dem Platz, weil er ein 97er-Jahrgang war und natürlich wie die anderen auch, ja, also da war nichts mit, das ist ein älteres Kind oder so, das fand ich schon ziemlich unmöglich, muss ich sagen, ja.
Wie alt war er da damals?
Da war er noch relativ jung, also vielleicht 8, so 8 oder 9, ja.
Cool, alles klar. Genau, und die Conny, die das gefragt hat mit dem Hallensport, die hat gesagt, das war auch bei ihr das Kriterium, sie ist Handballerin.
Ja.
Fand's gut. Ja. Beziehungsweise der Sohn ist jetzt Basketballer, kann sie gut nachvollziehen.
Ja.
Genau, und dann habe ich noch eine Frage bekommen von Stefan und Hanna, auch Eltern, allerdings von einem jüngeren Kind, kleinerem Sohn. Hanna hat das Buch gelesen und will einfach nur mal Danke sagen, weil sie einfach so ein großes Danke, weil du so ein tolles Vorbild bist, so wunderbar, großartig und natürlich. Also diese Art kommt rüber, sowohl im Buch als auch in der Doku.
Das freut mich.
Und Stefan, ihr Mann, der fragt, ob es so einen Schlüsselmoment gab, in dem ihr als Eltern gesagt habt, wir gehen da jetzt all in. Oder seid ihr nie wirklich all in gegangen, weil die ja ihre Schule noch gemacht haben?
Wir sind all in gegangen, aber es gab keinen Moment. Also ich würde sagen, wir sind da reingewachsen in dieses All-In. Weil es gab nicht einen Tag, wo irgendjemand zu uns kam und gesagt hat, so, heute müsst ihr euch entscheiden, soll Moritz irgendwann mal in der NBA spielen oder heute entscheidet ihr euch, ob er jetzt die Profikarriere einschlagen wird. Das ist so ein Weg der kleinen Schritte und dann wurden die Turniere immer größer und er wurde immer besser und irgendwann war klar, okay, das geht in die Richtung und dann hat er das auch formuliert. Moritz hat das auch irgendwann mal gesagt, dass er das schon ganz lange für sich als Wunsch formuliert hat, aber noch nicht ausgesprochen hatte, dass er gerne ans College möchte zum Beispiel oder auch, dass er vielleicht sogar in der NBA spielen möchte. Aber es gab ja kein Vorbild, es gab gar nichts, wo man sich hätte, gut, Dirk gab es natürlich, aber ich denke, für Kinder heute ist es eine andere Ausgangslage und das finde ich auch toll, dass sie wirklich da jetzt verschiedenste Vorbilder haben, wo sie sagen, ja, das würde ich auch gern so machen. Sowas hatte Moritz nicht und Franz ja dann in Form seines Bruders, aber genau, ja. Deswegen gab es nicht diesen einen Moment. Und dann sind wir aber einfach immer weiter mitgegangen und dann war es ja, also je professioneller das Ganze wurde, desto mehr war uns das auch wichtig, den Prozess zu begleiten natürlich, weil wir ja auch unser Kind da in eine ganz fremde Umgebung gegeben haben am College und so weiter.
Also nach Michigan, noch damals 17 beziehungsweise gerade 18 dann geworden und dort zum Mann geworden. Also wir haben uns ja gestern auf einer Podiumsdiskussion getroffen, wo du auf dem Podium saßt, wo es ja auch darum geht, wie man Kinder Talente stärkt, was die Eltern tun können. Mhm. Und da war auch Oscar da Silva dabei, Basketball-Nationalspieler aus München, der nur gesagt hat, er ist damals auch ans College mit 18 und als Junge und ist als Mann zurückgekommen mit 22. Ist es bei Moritz ähnlich gewesen?
Ja, das war genau so. Und das war auch genau das, was wir uns für ihn gewünscht haben. Und das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man wirklich einen Schritt, das muss nicht ein ganz großer sein, so wie Moritz ihn gegangen ist, aber einen Schritt raus aus dem elterlichen Umfeld und aus der persönlichen Komfortzone. Und das war natürlich hart. Es war uns auch allen klar, dass es hart werden würde, aber das ist ganz wichtig für einen jungen Menschen. Und das hat bei Moritz total gut funktioniert, bei Franz auch. Und wir wollten das auch. Wir wollten auch, dass er diese Sprache lernt. Also ich habe mir das gewünscht für ihn, dass er weggeht und dass es wirklich so klappt mit dem College, ja.
Genau. Aber trotzdem warst du auch traurig, oder? Als er den dann da, das beschreibst du ja auch im Buch, zum Flughafen bringt in der Früh. Das mit dem Visum hat er im letzten Moment noch geklappt, im allerletzten Moment. Ja. Irgendwie am Mittwochnachmittag auf dem Konsulat diesen Wisch abgeholt und am Donnerstag in der Früh geht der Flieger um 6 oder was?
Ja, das völlig war irre. Also völlig bizarr, dass das geklappt hat. Ja, und natürlich waren wir traurig. Aber genau, was mir vorhin noch kurz einfiel zum Thema Begleitung. Also das hat Axel mal gesagt, je professioneller der Weg wurde, desto mehr haben wir uns als Eltern so in den Backstage-Bereich zurückgezogen, das kann man schon so sagen. Also natürlich wurde es immer wichtiger, auch zu gucken, wer ist da an dem Kind dran und das zu begleiten. Also da wächst ja auch Interesse, ne? Wenn dein Kind dann erfolgreich ist, da kommen dann auch Leute, da muss man schon genau hingucken. Aber wir haben uns trotzdem mehr zurückgezogen, weil ja auch immer mehr Professionelle kamen, die in alle möglichen Richtungen supportet haben. Und wir sind heute in unserer Elternrolle als Backstage oder in Backstage. Und früher haben wir natürlich das genau andersrum gemacht. Also in der Jugend haben wir jedes Gespräch mit den Ärzten geführt, da haben wir jedes Gespräch mit dem Trainer geführt. Also da waren wir viel präsenter. Und das hat sich sehr verändert und trotzdem sind wir sozusagen noch mit am Start. Ja, ja, und dass es schmerzhaft ist, sein Kind zu lassen, das stellt, glaube ich, jedes Elternteil, jede Mutter, jeder Vater irgendwann fest. Und dass das aber auch ein ganz natürlicher Prozess ist, der auch gut ist, ist, glaube ich, auch klar.
Weil du gerade sagst, also da kommen dann immer mehr Leute, die sich irgendwie anbieten, Hilfe und so weiter. Zuerst habt ihr euch ja selber das Know-how geholt. Wie geht es überhaupt, dass man ans College kommt? Mhm. Zum Beispiel, glaube ich, über Nils Giffeis, also Alba-Spieler, der schon am College war in Connecticut, den Kontakt aufgebaut. Und später kann ich mir vorstellen, da kommen dann immer noch mehr Leute, die es, ja, wie soll man sagen, gut meinen oder auch nicht. Wie seid ihr denn da rangegangen? Also wie filtert man das? Wie findet man raus, ob das jetzt vielleicht der gute Agent ist oder einer, der nur die Kohle abzocken will?
Ja, genau. Also mit fortschreitender Karriere oder fortschreitenden Erfolgen kommen immer mehr Leute und aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also ob das jetzt Agenten sind, die begleiten wollen oder ob das Therapeuten sind oder ob das Leute sind, die eine Kollektion entwerfen wollen. Das kommt aus allen verschiedenen Bereichen. Also wir haben es immer so gemacht, dass wir ja, natürlich geschaut haben, wo kommen die her, über wen kommen die und gibt es in unserem Umfeld jemanden, der mit denen schon zusammenarbeitet? Du hast Leute, denen du vertraust und da gibt es dann einen Kreis, wo da weiß man, okay, dann gehen wir jetzt weiter den Weg oder eben nicht. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz organische Fügung, die dann passiert, wenn du so einen kleinen festen Kreis um dich hast, dem du vertraust.
Und dann muss man aufs Bauchgefühl hören,
ja,
letztlich.
Viel Bauchgefühl und natürlich auch auf die Erfahrungen von diesen Leuten zählen, die da eng an dir dran sind oder mit denen man verabredet, dass man zusammenarbeitet. Ja.
Nochmal kurz zurück. Bei euch hat dieser Weg natürlich jetzt unglaublich gut geklappt. Moritz sagt im Buch, man hat, wenn du in Deutschland damals davon gesprochen hast, dass du in die MBA bist, dann kommst du fast schon ins Gefängnis. Und du hast gesagt, du hättest dir damals schon gewünscht, dass man alle Wege aufzeigt, alle Optionen, die es da gibt. Mm. Das ist mittlerweile anders. Aber ihr musstet diesen Weg alleine gehen, also quasi neu gehen, oder?
Ja, das ist ein Weg gewesen, der neu war und der auch als sehr, sehr, sehr unrealistisch eingeschätzt wurde. Und er ist ja auch sehr, sehr besonders gewesen. Und in dieser Zeit hat sich ja jetzt sehr viel verändert. Also heute kann man ja schon am College auch Geld verdienen. Also ich würde sagen, heute ist die Situation komplett eine andere. Aber damals gab es eben keine Vorbilder und es gab natürlich ein, zwei, drei, vier Beispiele, wo Spieler das auch versucht haben und wo es aber vielleicht auch nicht so geklappt hat. Und deswegen haben wir viele Leute in dieser Anfangsphase getroffen, die uns jetzt nicht euphorisch, ich will es mal so ausdrücken, nicht unbedingt euphorisch zugeraten haben, sondern eher gesagt haben, was, es gibt doch hier auch ganz tolle Alternativen oder Optionen. Warum die unrealistischste und die vielleicht auch schwierigste Variante wählen? Das haben wir damals als nicht besonders konstruktiv empfunden. Ich fand das auch so ein bisschen, ja, das hat für mich gar nicht so zusammengepasst mit diesem Lifestyle von Basketball, also dieser weltweiten Community. Das war sehr, ich will jetzt nicht sagen engstirnig, aber ich fand es fast ein bisschen engstirnig, muss ich sagen, dass das so festgehalten wurde an diesem, wieso, hier ist es doch auch schön. Ja, also ich meine, das ist der Sport und der verbindet weltweit, egal wo man hingeht. Und also ich hatte damals, mag jetzt sehr naiv klingen, aber ich hatte oder wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass das klappen kann. Weil er geht für diesen Sport dahin und er möchte sich da beweisen. Und warum soll das nicht möglich sein? Ja, das war ein bisschen schwierig, aber ich würde da jetzt auch niemanden verurteilen. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Zeit, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt natürlich nicht mehr den Einblick, aber ich glaube, dass das heute auch anders läuft. Ein Punkt vielleicht noch, ich kann es natürlich auch verstehen, wenn im Jugendsport die Kinder mit NBA-Socken kommen und schon komplett ausgestattet sind und sagen, ja, ich gehe auch in die NBA. Also natürlich kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es dann den Impuls gibt von Trainerseite oder Lehrerseite zu sagen, ja, Moment, also bevor du, ne, also das ist toll, immer alles toll, Träume und Wünsche zu haben, aber jetzt wird hier erstmal gearbeitet und das müssen wir. Und wir müssen jetzt erstmal eine Arbeitseinstellung und eine Arbeitsdisziplin und erarbeiten. Das ist ja kein Freiflug sozusagen in die NBA. Und das kann ich dann schon verstehen, dass wenn dann die Meinung oder die Idee entsteht, auch ich brauche einfach nur ein bisschen hier Körbe werfen, dann wird es schon klappen, dass man da in den Impuls hat zu sagen, nee, lass mal erstmal hier gucken, wie es überhaupt vorangeht, ja. Und genau, es ist viel Arbeit und es ist viel Disziplin und vorher gibt es noch ein paar Punkte, die erledigt werden müssen.
Ja, und das ist auch so ein zentrales Motiv im Buch. Es kommt am Anfang, es kommt am Ende, wo du immer wieder betonst, und auch die Jungs ja, was es für ein unglaubliches Glück ist in dieser Konstellation. Und dann sagen auch beide Jungs, hey, das musst du in deinem Buch klar machen, dass bei uns das so viel zusammenkam. Wir mussten im richtigen Moment, mussten wir spielen dürfen, mussten eingesetzt werden, die richtigen Trainer treffen, eben gerade nicht verletzt sein. Und natürlich dann noch dieser Wahnsinn, dass sie dann beim selben NBA-Team landen und so weiter. Also ist es schon so, dass neben dieser, was alles geleistet werden muss, Disziplin und Arbeit, Glück, Talent, es muss halt, irgendwie müssen die Sterne günstig stehen.
Ich würde auch sagen, also diese Arbeitseinstellung, die Disziplin, natürlich auch die körperlichen Voraussetzungen und auch die geistigen Voraussetzungen, also mental, und natürlich auch ein Basketball-IQ und auch andere mentale Voraussetzungen müssen auch gegeben sein, um dich überhaupt dieser kompetitiven Situation wirklich zu stellen. Aber zudem, obendrauf, müssen unglaublich viele Situationen passen, die wir auch nicht beeinflussen können, und ein Haufen Glück. Auf jeden Fall, ja.
Auf ein Glück, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, Moritz sagt, das ist, was es so besonders macht, ist genau das, du kannst es nicht kontrollieren.
Ja.
Das steht ziemlich am Ende vom Buch.
Ja, und ich denke, das ist natürlich sehr verführerisch und das ist ja auch toll, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt ein Vorbild und ich bin gut und ich arbeite so hart. Das ist sehr motivierend, glaube ich, und trotzdem muss man das wahrscheinlich feststellen, bei dem einen wird es klappen, bei dem anderen nicht, weil eben dieses Fünkchen Glück und diese Zufälle, die es auch braucht, mal da sind und mal nicht.
Das Fünkchen Glück, ja. Und bei beiden war es ja auch so, sie hatten jeweils in ihrer Jugend mal eine Verletzung, die sie so ungefähr 9 Monate rausgenommen hat. Und auch da hat man dann gesehen, dass vor allem bei Franz auch dieser Wahnsinnswille da ist, dass er im Sitzen trainiert, dass er mit seiner Verletzung, was hatte er damals?
Er hatte einen Knorpelriss.
Knorpelriss.
Ja, im Knie. Und das war auch eine ernste Geschichte. Also es, so die Experten alle gar nicht so richtig wussten, weil Knorpel ist ja ein schwieriges Gewebe, es wird nicht gut durchblutet. Und da war gar nicht so richtig klar, wie lange braucht das, bis dieser Riss wieder verheilt ist. Und sie sind da aber Gott sei Dank auch nicht reingegangen oder irgendwas, kann man auch gar nicht so viel machen.
Also nicht operiert.
Ja, ja. Genau. Und eigentlich war es so, wenn man von außen drauf geguckt hat, wäre es so, als wenn er gar nicht verletzt wäre. Er ist jeden Tag in die Halle gegangen, jeden Tag. Also natürlich war er verletzt und er hat eben in der Halle im Sitzen trainiert. Er durfte nicht belasten, er durfte nicht abstoppen, nicht laufen, aber sitzen durfte er und werfen. Und da habe ich auch, genau für das Buch, habe ich ja mit Norbert Opitz dieses Interview gemacht, der damals mit ihm diese Sitztrainings gemacht hat. Und der meinte, das war wahnsinnig interessant, aber auch für ihn richtig herausfordernd, weil Franz hat so schnell die Übung dann auch, war dann schon wieder gelernt und dann musste er sich schon wieder was Nächstes überlegen. Und das war ja auch ein bisschen, naja, er musste sich das überlegen, weil das macht man jetzt normalerweise im Training nicht, ne?
Wie alt war er da?
Da war er 13.
13 schon, okay, gut, aber was heißt schon? Ich kann es nachvollziehen, ich hatte auch, also ich war nie annähernd auf dem basketballischen Niveau, aber ich hatte mit den Wachstumsfugen Probleme an den Knien und konnte auch so mit 14 auf einmal nicht mehr richtig belasten. Und da hat der Trainer aber gesagt, hey, da ist jetzt kein Platz für dich, weil wir brauchen die Halle für die 14 Jungs, die wollen da rennen. Und da bin ich dann heimgegangen und ich hatte nicht den Willen, das durchzuziehen, aber das oder halt auch die Option, umso größere Respekt an Franz und auch an euch, dass ihr dann nicht gesagt habt, naja, dann geht's halt nicht, sondern okay, was gibt's für Möglichkeiten, nutzen wir die.
Ja, also ich denke, da muss man im Nachhinein natürlich auch nochmal sagen, das war auch toll, dass Alba das ermöglicht hat. Und ich denke auch, dass da alle dran interessiert waren. Da hatte Franz natürlich auch einen großen Vorteil, muss man sagen. Also die Trainer wollten, dass er weiter am Ball bleibt. Aber ich glaube, der Weg, den du gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich der üblichere, dass dann eben, dann kommt doch im halben Jahr wieder und wir schauen mal. Aber das war jetzt in Franz' Fall anders, weil eben auch viele schon gesehen haben, das wäre jetzt doof, wenn wir den jetzt nicht weiter.
Der ist so talentiert, den brauchen wir, dem müssen wir die Gelegenheit geben, dass das irgendwie klappt. Ja,
genau.
Wahnsinn. Ich würde zu dir gerne nochmal was fragen, weil du zwar auch Sport gemacht hast, Schwimmen und so weiter, das beschreibst du ja auch Wettkämpfe, aber du hast gesagt, da hat irgendwie immer so dieses von den Eltern kein Mitfiebern, kein Mitfahren, kein Anfeuern, sondern du auf dich alleine gestellt.
Ja.
Das war nicht der ausschlaggebende Grund, aber es hat schon eine Rolle gespielt, dass du dann gesagt hast, das wird jetzt bei mir nichts mehr weiterreichen mit dieser Laufbahn sozusagen, oder?
Also das ist schon interessant. Mit der Recherche des Buches habe ich da nochmal zum ersten Mal eigentlich auch nochmal so drüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir war. Mhm. Ich bin ja sehr groß und war auch immer sportlich und in den USA werde ich ständig angesprochen, an welchem College ich gespielt habe. Also das ist ganz verrückt. Also da scheint es für alle ganz normal zu sein, dass ich auf jeden Fall Sportlerin gewesen sein muss. Und das ist eben in Deutschland in den 80er Jahren anders gewesen. Ich bin in den 80er Jahren eben jugendlich gewesen und in Westdeutschland, also ich habe da auch mit meinen Eltern drüber gesprochen, das ist auch überhaupt keine Anklage. Mhm. Und meine Mutter hat das damals auch gesagt, ja, das war doch nicht so, dass man da sein Kind ständig begleitet hat. Also sie kann sich erinnern, als dann Boris Becker so erfolgreich war, da gab es so einen Sportenthusiasmus auch in den Familien. Aber bis dahin hat das jeder so für sich gemacht. Und natürlich gab es immer so Sportlerfamilien. Und ich würde gar nicht sagen, dass wir da nicht zugehört. Mein Vater hat sein Leben lang Tennis gespielt, ganz begeistert. Und wir waren immer sportlich. Aber diese Begleitung gab es nicht. So, ja, also zumindest in meiner Familie. Und ich glaube, ich war ein Kind, ich hätte das genau gebraucht, weil, also ich war zwar auch immer gut, aber ich mochte dieses Kompetitive nicht so, wie jetzt zum Beispiel meine Kinder. Also das haben sie definitiv von Axel. Und ich glaube, wenn ich da den richtigen Support gehabt hätte, dann wäre das auch ein bisschen anders gewesen. Und zudem habe ich, glaube ich, natürlich wäre ich vielleicht im Teamsport auch ein bisschen weitergekommen. Ja? Ich habe aber Tennis gespielt und war schwimmen. Also das ist ja eigentlich ein bisschen nerdy fast.
Ja. Viel die Kacheln an der Decke anschauen oder die Bretter oder was auch immer da ist.
Ja, also ich glaube, mir hätte es eigentlich besser getan, wenn ich einen Teamsport, aber das war halt alles damals, ich habe mir das selber gesucht, ich hatte da auch wenig Leute, also die, in den Sportarten wollte man mich dann auf jeden Fall immer da in den Kader haben, weil ich auch gut war, aber ich hatte niemanden, der so von außen drauf geguckt hat und gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir den Schritt und jetzt nehmen wir den so, ja.
Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch war auch fast 10 Jahre im Schwimmverein, hatte dann irgendwann keine Lust mehr und bin dann irgendwann zum Mannschaftssport. Ja. Und das war auch so ein Prozess, einfach ausprobieren. Am Schluss nach Hockey und Fußball war es dann Basketball, da bin ich dabei geblieben.
Ja. Ja.
Und das zeigt auch, was du selber willst, da bleibst du dann eher dabei.
Ja, und wie du auch, glaube ich, in deiner Entwicklung bist. Also vielleicht hatte ich auch Angst und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nur gegen mich selber kämpfe beim Schwimmen, dann ist mir das noch besser, lieber als wenn ich noch, also irgendwie so. Und ich würde sagen, da sind unsere Jungs auf jeden Fall völlig anders aufgestellt gewesen, von Anfang an.
Und du hast gerade Axel, deinen Mann, angesprochen, der leistungsmäßig Handball gespielt hat, war Torwart, war in einer Eliteschule des Sports in Frankfurt an der Oder, da kommt er her ursprünglich, hat dann aber mit dem Sport eigentlich aufgehört, wenn es dann sozusagen, also mit 18 glaube ich oder 20, also mit dem Leistungssport, und du sagst, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das dann mit den Jungs so gut geklappt hat, weil Axel irgendwie gezeigt hat, also ich kann mit dem Sport, aber ich kann auch ohne.
Ja.
Und wie habt ihr das dann den Jungs vermittelt? Hat er sie dann einfach erzählt? Ich war mal gut im Handball und bin's jetzt, oder mach's jetzt nicht mehr?
Ja, das ist auch eine ganz verrückte Geschichte. Ich meine, er ist ja aus Frankfurt-Oder, genau, und als die Mauer fiel, war er 17. Und das war ja ein unglaublicher Aufbruch in alle Richtungen. Und da hat er das ganz für sich persönlich entschieden, so, ich möchte jetzt auch aufbrechen und los und ich möchte das Leben, was ich bis jetzt gelebt habe, verändern und gucken, wie es ohne Sport funktioniert, und war gar nicht so einfach für ihn, weil genau, das wäre genau der Zeitpunkt gewesen, wo er auch hätte Geld verdienen können mit dem Sport, und da nun gerade zu sagen, jetzt möchte ich nicht mehr, da gab es auch Leute, die es nicht so toll fanden, aber er hat das so entschieden, und das war tatsächlich, würde ich sagen, ein Punkt, der jetzt für die Jungs gut war, weil im Axel hatte das fertig. Also es gibt ja schon immer auch die Geschichten, dass Eltern ihren Kindern was mitgeben, was sie selber vielleicht nicht vollendet haben. Das gab es bei uns nicht, weil es war vollendet. Ja, er hatte das, was er im Sport erreichen wollte, hatte er für sich erreicht, und er hatte jetzt nichts mehr, was er den Kindern sozusagen überhelfen musste. Ja, und wie er damit ihn, ja, da haben die natürlich viel drüber gesprochen, und es ist auch bis heute, gibt es da tolle Geschichten. Also er hat dann alte Fotos rausgekramt, mit was für alten ungarischen Bussen sie zum Turnier gefahren sind. Da haben die Jungs nur ungläubig drauf geguckt und gesagt, wie mit dem Bus? Also da würde ich noch nicht mal einsteigen, um in die nächste Stadt zu fahren. Wenn man sich also diese Welten, die Jungs fliegen ja im Jet, müssen sie ja auch durchs Land, und die sind dann halt so mit so klapprigen ungarischen Bussen, oder ich weiß gar nicht, welche Busse, aber
auf jeden Fall kein Privatflugzeug und eher abenteuerlich.
Ja, abenteuerlich, aber das ist auch irgendwie das trotzdem verbindend für die drei, ja. Also das ist eigentlich ganz schön.
Klassenreisen auch, also was die Jungs in dieser Nationalmannschaft machen.
Die Erfahrungen sind ja dieselben, genau.
Wie man sowas auch weitergeben kann, ohne dass man dann über ehrgeizig ist. Also dass man dann sagt, der muss jetzt das noch, wie du sagst, vollenden, nämlich jetzt vielleicht die Profilaufbahn machen, die ich jetzt nicht mehr gemacht habe.
Nee, das war eine andere Sache. Es war eher, dass das aus seiner eigenen Erfahrung wusste, okay, da gibt's ganz viel Druck auch, und ich möchte eher in diesen Momenten auch dabei sein, wo das vielleicht schwierig ist, und gar nicht noch mehr da reingehen und sagen, du musst jetzt da erfolgreich sein oder müssen wir jetzt auch noch hin, sondern eher das ganzheitlich abdecken und da begleiten, wo er vielleicht früher auch sich nicht begleitet gefühlt hat, ja, sowas in die Richtung.
Okay, also den Jungs, er weiß, der Druck kommt, aber er kann vielleicht.
Von ganz alleine. Und wenn jemand supporten kann, auch im einfach nur halten oder nur da sein oder Verständnis zeigen für Situationen, die vielleicht schwierig sind, das musst du ja bewusst machen. Und wer macht das, wenn nicht die Eltern? Ja, also dafür sind wir da.
Und trotzdem hast du auch gesagt, dass ihr da so eine klare Trennung habt. Also ihr seid erstmal die Eltern, ihr seid nicht die Psychotherapeuten oder Sportpsychologen, auch wenn ihr es zum Teil gelernt habt, oder die Mediziner, ihr seid beide Ärzte, Gelernte. Ihr seid auch nicht die Manager, sondern ihr seid erstmal die Eltern.
Ja.
Warum zieht ihr da so klar die Grenze?
Also die Grenze ziehen auch die Jungs. Und das finde ich sehr gut. Also Moritz hat das mal gesagt, ich rede den ganzen Tag mit 1000 Leuten über Basketball oder über mein Treatment. Also so diese klassischen Felder, da gibt es so viele Menschen, die jetzt an den Jungs dran sind und die da begleiten und beraten. Und wir von uns fordern sie ein, dass es einfach nur das stattfindet, was immer stattgefunden hat, nämlich Familie, wenn wir zusammen sind.
Familie findet statt, ja. Das ist, schreibst du ja auch und sagst es in der Doku, dass einmal im Jahr zumindest der Urlaub ganz wichtig ist. Egal, ob das jetzt Skiurlaub im Winter ist oder ein Sommerurlaub. Mhm. Und du hast es durchgeboxt. Und du, wir nehmen heute, muss man dazu sagen, wir haben heute um 10:30 am Vormittag angefangen. Es war auch ein Entgegenkommen von dir, weil ich heute in Urlaub fahre und los muss irgendwann, weil wir eh auf der Autobahn stehen werden. Also vielen Dank dafür nochmal. Und als ich das dann gelesen hatte, wusste ich, okay, die Frau weiß, wie wichtig so ein Urlaub ist auch. Also in dem Fall jetzt nicht mit Kindern, aber mit meiner Frau und mir. Aber das hast du durchgezogen. Und die Jungs schreiben ja auch jetzt oder sagen ja, hey, bitte stell es nicht so hin, als wäre das sogar genau das Gute gewesen. Deswegen sind wir in der NBA gelandet, weil wir ab und zu nicht in dem Basketballtrott waren. Aber es war dir einfach wichtig für diese Familie, für diese vier Menschen, oder?
Ganz genau. Also das war ja auch eine Zeit, wo wir überhaupt nicht wussten, wo es hingeht. Und auch wenn ich das damals gewusst hätte, wo es hingeht, dann hätte ich das trotzdem auch so gemacht, weil ich davon überzeugt war, dass das wichtig ist, eben auch mal den Kopf frei zu kriegen, mal aus der Halle zu sein, mal mit anderen Leuten zu reden, vielleicht auch mal ein anderes Land zu sehen, eine andere Sprache zu hören, mal Tomaten zu essen, die in Italien gewachsen sind und nicht. Also ne, es sind ja alles schön, Erfahrungen, die macht man nicht, wenn man eben nicht in Urlaub fährt. Und ich wurde dann natürlich auch, also das war dann schon manchmal auch ein bisschen peinlich, weil das ist die Mutter, die immer nur in Urlaub fahren will. Ja, aber das war mir auch dann ehrlich gesagt ein bisschen egal. Und aber am Ende des Tages ist das, was bis heute den Jungs wichtig ist, dass ich das nicht umdrehe und dass ich nicht sage, okay, oder jetzt sogar den Ratschlag gebe, fahrt mit euren Kindern in Urlaub, dann wird's klappen. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir da auch sehr viel Glück hatten, auch da. Mhm. Ja, und dass da vielleicht auch dann mal ein Auge zugedrückt wurde und er trotzdem zum Turnier mitgenommen wurde. Das wäre vielleicht, bei anderen hätte das vielleicht nicht funktioniert, wenn er 3 Wochen vorher im Urlaub gewesen ist. Ja, das ist mir schon klar.
Aber Sie waren ja auch immer fleißig im Urlaub. Ihr habt immer zuerst ausgecheckt, wo ist der Basketballplatz hier, über den Zaun geklettert, die körperstabilisierenden Übungen gemacht. Die KSÜ kennt man auch, wenn man mal Sport gemacht hat. Ja. Und insofern war es ja auch kein Faulenzen.
Nee, das war kein Faulenzen, aber natürlich ist es auch, und das finde ich auch wichtig, das zu kommunizieren, das ist mir schon klar, im Teamsport müssen auch alle an einem Strang ziehen und da kann es eben nicht sein, dass der eine und auch nicht, wenn er besonders gut ist, extra Würste kriegt, weil dann funktioniert das nicht mit der Gemeinschaft und das ist mir schon klar und ich glaube, das, was mir die Jungs da übel genommen haben, war, dass ich so ein bisschen stur und stubborn und arrogant da einfach gesagt habe, wir machen das trotzdem, also das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Gleichwohl waren die natürlich auch, natürlich fährt auch ein Kind gerne in Urlaub, ja, also klar. Ist ja klar.
Aber wie will man es auch sonst machen, da gibt es ja keinen Halb-Halb, also dann fahrt ihr halt nur den halben Urlaub mit und fahrt alleine wieder zurück oder was, das ist ja Quatsch. Also
das haben wir auch versucht, das waren dann immer so mittelgute Lösungen, genau, aber das hat sich dann irgendwann auch ganz von selbst erledigt, weil die Kinder ja dann mit 14, 15 auch selber gesagt haben, wo sie jetzt sein wollen. Mhm. Also das ging eher so um die früheren Jahre, natürlich auch um Skiurlaub zum Beispiel und dann die Frage, dürfen die jetzt überhaupt noch Skifahren? Ja, und das hat mich dann auch natürlich wuschig gemacht, so wieso dürfen die nicht Skifahren? Ja, weil irgendwann die Frage aufkam, ist das vielleicht zu verletzungsgefährdend? Genau, da musste ich mich erstmal so ein bisschen eingewöhnen.
Da kann man sich ja auch schönes Knie ramponieren beim Skifahren. Da kann auch viel schief gehen, ganz genau. Ihr habt wahrscheinlich immer versucht, eure Söhne so gut es geht gleich zu behandeln, oder? Davon gehe ich mal aus. Ja. Auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn die jetzt, also sie sind ja 3 Jahre und 8 Monate, glaube ich, auseinander und ich kann es ein bisschen vergleichen. Mein Bruder ist 4 Jahre und 8 Monate
wir sind
älter.
Viereinhalb.
Okay, ja gut, dann ist es ziemlich ähnlich wie bei meinem Bruder und mir. Ja. Und ich habe es früher nie so bewusst wahrgenommen, aber irgendwann später schon und meine Mama sagt es jetzt auch gerne mal wieder. Wir haben immer versucht, bei euch genau das Gleiche zu machen. Also wenn der jetzt das machen darf, dann darfst du auch. Wenn wir ihn unterstützen bei einem Auslandsaufenthalt, dann unterstützen wir dich natürlich ganz genauso und so weiter. Du hast es vielleicht damals nicht gemerkt, aber so ist es. Und wenn man das reflektiert, es ist so. Ja. Also war das auch klar, dass ihr, wenn ihr jetzt, wenn der eine hat, der spielt er höher, ist er älter, dann gibt es 2 Mannschaften, dann muss man zu 2 Turnieren oder zu 2 Spieltagen, dann müssen sich die Eltern aufteilen, dass ihr das auch genauso durchzieht?
Ja, wir haben das natürlich auch genau so versucht. Mhm. Aber ich würde schon im Rückblick sagen, das ist natürlich alles eine Theorie. Und die großen Sachen, die laufen natürlich ganz ähnlich. Und bei uns war das ja auch einfach, weil das dann ein Sport war und das waren ähnliche Abläufe. Aber ich würde schon sagen, die kleinen Dinge, die macht man natürlich nicht genau gleich. Das geht gar nicht. Also und das ist, glaube ich, mitunter manchmal auch eine schmerzliche Akzeptanz. Aber ein älteres Kind, der ältere Bruder oder das ältere Kind hat eine andere Rolle als das jüngere. Da ist auch schon der Weg ein bisschen vorgeebnet, ein bisschen freigeschaufelt. Und so war das bei uns auch. Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen, auch wenn wir das immer versucht haben, hat Moritz natürlich Meilensteine gesetzt oder der hat wirklich Themen gesetzt, die waren vorher noch nicht gesetzt. Und bei Franz war der rote Teppich in vielen Sachen schon ausgerollt. Ja. Ich glaube, da kann man gar nicht sagen, ja, wir haben alles gleich gemacht, wir haben es versucht. Ja, das Leben schreibt sich ja dann auch ein bisschen selber. Ja. Also man kann das auch als Eltern nur, also nicht 100% abdecken, was man sich da vornimmt. Also das ist ja auch so, du suchst ja als Kind deine Nische und ein jüngeres Kind sucht sich eine andere Nische als das Ältere, ist ja klar.
Ja, klar.
Genau.
Und bei beiden war es dann letztlich das Basketball,
ja,
die Nische.
Ja.
Und das wäre nochmal schwieriger geworden, wahrscheinlich, wenn sie jetzt verschiedene Sportarten ausgeübt hätten, oder?
Ja, das wäre sicherlich auch nochmal zeitmäßig schwieriger gewesen. Nee, ich sage das deswegen so konkret, weil wenn man sich dann den Weg so anguckt und bei Franz könnte man ja das Gefühl haben, das ist wie geschnitten Brot gelaufen. Ja. Und einen ganz großen Teil hat wirklich auch sein Bruder da für ihn vorgekämpft. Ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das war eben alles schon ganz, ganz perfekt vorbereitet, möchte ich mal sagen. Und da hat er Glück gehabt. So, ja. Und Moritz musste viele Entscheidungen zum ersten Mal treffen und auch ein Risiko eingehen. Aber auch das ist seine Geschichte und das hat ihn geformt. Ja, und er weiß heute, wer er ist und was er getan hat und was er geschafft hat. Absolut.
Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Wenn wir mal ein bisschen vorausblicken, es kommt jetzt dann in diesem Sommer wieder ein großes Turnier, die Eurobasket. Moritz ist gerade noch im Wiederaufbau nach seinem Kreuzbandriss, wird nicht spielen. Franz, wenn alles glatt läuft, ist sicher dabei. Werdet ihr wieder als Familie da dabei sein, dieses Turnier begleiten quer durch Europa? Es fängt ja in Finnland an für die deutsche Mannschaft und dann geht es wahrscheinlich weiter.
Ja, das ist geplant.
Ist schon geplant, genau, okay, ja, gut. Ja, ist Moritz dann auch da dabei?
Das ist alles noch ein bisschen unklar.
Ja.
Das hängt auch ein bisschen immer von dem Verlauf der Reha jetzt ab. Da sind noch nicht alle Punkte jetzt ganz, ganz fix, aber also ich freue mich schon. Finnland war ich noch nie.
Ja, ja, ist schön. Ich war einmal dort, das kann man nur empfehlen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall interessant, auch in die Jahreszeit dann nochmal. Da ist es dann ein bisschen länger hell, beziehungsweise nicht so lange, dass es nur kurz dunkel wird, so rum, so wollte ich sagen.
Ja.
Das ist ein bisschen anstrengend, okay.
Ja.
Wunderbar. Gibt es irgendwas, wo du sagst, also jetzt in diesem ganzen Zusammenhang mit Kindern unterstützen bei ihrem großen Wunsch, das ist dir noch wichtig zu sagen?
Also was mir wirklich wichtig ist und was ich auch selber nochmal so gelernt habe über mich selber, das war mir gar nicht bewusst, dass ich das gemacht habe oder dass wir das als Eltern gemacht haben, dass es wirklich darum geht, eine ganz authentische und so bedingungslose Unterstützung zu bieten. Ja, und das bedeutet, dass ich immer, egal wie krass der Weg dann wurde und wie groß die Entscheidung war, die sie treffen mussten, versucht habe, dem Franz oder Moritz diesen Raum offen zu halten. Ist das dein Weg? Ist das das, was du möchtest? Und wenn nicht, dann kannst du das jetzt sagen und wir können was anderes machen. Also und dafür bin ich da, dass du das mit uns besprichst und wir finden andere Wege. Und weil ich glaube, das ist für ein Kind, was sehr talentiert ist, egal ob es musisch ist oder künstlerisch oder sportlich, da geht dann auch so eine Maschine los, so eine oder ein Step kommt auf den nächsten. Und das muss man ja alles erstmal verarbeiten, auch als Kind, ja. Und ich glaube, da braucht es eine Begleitung, die sagt, okay, von allen diesen Bedingungen lösen wir uns jetzt gerade. Möchtest du das, wie es hier geht, ja? Oder ist es dir zu viel oder treten wir einen Schritt zurück? Weil wenn ich das als Mutter oder als Vater diesen Raum nicht zur Verfügung stelle, ist da, glaube ich, erstmal niemand, der das macht. Und das ist mir wichtig zu sagen. Also, dass man sich auch immer wieder selber ein bisschen rückbesinnt. Okay, das ist jetzt mein Kind und was ist für uns wichtig, was für das Kind wichtig? Und sich nicht verführen lässt, ja, von, also natürlich hört sich das auch toll an, wenn dann plötzlich Agenten interessiert sind und ja, dann, also da die große weite Welt ruft, aber das ist ja alles auch noch in der Entwicklungszeit des Menschen passiert das ja und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass ein Kind braucht da Unterstützung.
Ja. Alles klar. Vielen Dank, Beate Wagner. Ja. Vielen Dank, es war wirklich sehr interessant.
Danke
dir. Bitte, bitte. Ich kann auch nur allen empfehlen, dieses Buch zu lesen und nicht nur die Doku zu gucken. Moritz und Franz Wagner, Glanz in ihren Augen, große Träume, ihr Weg in die NBA und zum Weltmeistertitel. Mittlerweile schon 5. Auflage.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Danke, ciao.
Tschüss.
Wunderbar. Das war's für diese Folge von Kurz und Knapp, dem Basketball-Podcast. Ich bin Uli Knapp, ich danke euch sehr fürs Zuhören und ganz besonderer Dank geht an Matthias Sautier, der hat die Folge wieder produziert. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.